Freies Radio Freistadt for Future. Informationen zu Aktivitäten für den Klimaschutz im Freien Radio Freistadt.
Seit 30 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen dem Klimabündnis Österreich und der FOIRN, dem Dachverband der indigenen Organisation am Rio Negro. Gemeinsam haben sie eine Fläche von 135 Quadratkilometern, also 1,5-mal die Größe Österreichs, als indigenes Siedlungsgebiet geschützt. Dies dient dem Erhalt des Regenwaldes, der als grüne Lunge und Lebensraum fungiert. Die Partnerschaft unterstützt die FOIRN ideell, politisch und finanziell, sichert Landrechte gegen Bedrohungen wie illegale Rodungen und Abbau und fördert nachhaltige Entwicklung. In der hier veröffentlichten Pressekonferenz hören Sie Norbert Reiner, Geschäftsführer vom Klimabündnis Oberösterreich und Österreich, Linzer Klimastadträtin Eva Schobesberger, Mitglied im Vorstand des Klimabündnis International und Oberösterreich, Brigitte Drabeck, Geschäftsführerin vom Klimabündnis Salzburg und Rio Negro-Expertin, sowie Andreas Drack, Klimaschutzbeauftragter des Landes Oberösterreich und Rio Negro-Delegierter. Die Pressekonferenz fand am 9. November im Alten Rathaus in Linz statt.
Herzlich willkommen und danke fürs Interesse gleich vorab. Wir haben zu dieser Pressekonferenz eingeladen, wenn wir ein Thema präsentieren wollen, das natürlich der Hintergrund wenig erfreulich ist, aber das, was passiert ist und da erreicht worden ist, dann doch wieder was sehr Positives ist. Mit mir gemeinsam ist da der Norbert Reiner, der Geschäftsführer vom Klimabündnis Oberösterreich, die Brigitte Drabeck, die Geschäftsführerin vom Klimabündnis Salzburg, und der Andreas Drack, das ist der Klimaschutzbeauftragte des Landes Oberösterreich. Das Klimabündnis an und für sich ist ein Zusammenschluss von Städten und Gemeinden, die sich zum Ziel gesetzt haben, Klimaschutz zu betreiben. Das lässt sich den Namen schon ganz gut ablesen. Und von Anfang an war einer der wesentlichen Schwerpunkte, dass man auch versucht, den Regenwald, der natürlich ein wesentlicher Faktor ist, wenn man Klimaschutz betreiben will, den Regenwald und vor allem die Menschen, die dort leben, mit ins Boot zu holen und dieses Bündnis nicht nur auf Europa zu konzentrieren, sondern vor allem auch, was die Verantwortung betrifft, darüber hinaus zu betrachten. Als Klimastadträtin der Stadt Linz bin ich wirklich stolz darauf, dass die Stadt Linz schon so lange Teil dieses Bündnisses ist, nämlich wirklich schon von Anfang an, also mittlerweile über 30 Jahre. Wenn ich nicht ganz falsch bin, war das der Joschi Ackerl damals, der für die Stadt Linz diese Teilhabe
von meiner Zeit, aber
am Bündnis.
Ich weiß das.
Ja. Stimmt, oder?
Ja.
Ja. Der das für die Stadt Linz angeleiert hat. Dann hat das in dieser Tradition, weil Linz halt eine dieser Gründerstädte war, ist immer die Umweltstadträtin oder jetzt Klimastadträtin als Vertreterin der Stadt Linz auch im europaweiten Vorstand des Vereins und jetzt neu auch im oberösterreichischen Verein. Und ich bin wirklich, es ist mir eine Ehre und Freude, dass ich diese Aufgabe jetzt übernehmen habe dürfen. Also jetzt heißt, wie ich das Ressort übernommen habe, vor mittlerweile 14 Jahren. Wir sind heute da, weil wir präsentieren wollen, was dieses Bündnis, die Städte und Gemeinden in Europa gemeinsam mit der Partnerschaft am Rio Negro erreicht haben. Ich spoilere jetzt das Ergebnis. Es ist nämlich gelungen, dass wir gemeinsam da ein Areal, das die Größe von Österreich hat, schützen haben können und vor dem Abholzen und vor allem auch die Menschen, die dort leben, vor einer Vertreibung schützen haben können. Was im Detail das bedeutet und was im Detail da gemacht worden ist, da würde ich wirklich unsere Expertinnen aus dem Klimabündnis bitten, das nur im Detail zu erläutern. Ich weiß nicht, was ich hier ausgemacht habe, wer anfangen mag.
Ich werde grundsätzlich du? Kurz nur den Bogen spannen, genau.
Gern.
Danke, Frau Stadträtin. Wie gesagt, wir sagen einen herzlichen Dank, dass du auch diese Aufgaben wieder übernommen hast, auch schon länger, aber jetzt da in Oberösterreich im Vorstand zu sitzen und als eine von zwei Vorständinnen im internationalen Vorstand. Also Linz ist da wirklich gut auch vertreten im internationalen Vorstand. Man muss dazu sagen, das Klimabündnis international vereint nahezu 2000 Städte und Gemeinden in ganz Europa in dem Anliegen des Klimaschutzes. Es gibt uns seit 32 Jahren in Europa und die Gründungsidee war global oder ist immer noch global denken, lokal handeln. Und in diesem Schlagwörtern ist eigentlich alles beschrieben, was das Klimabündnis ausmacht. Es geht um immer eine globale Perspektive. Es geht um das zu verstehen, dass eben die Klimakrise eine globale Krise ist, die wir nur gemeinsam durch Handeln lösen können. Und während in den letzten 10 Jahren, und da wir gemeinsam schon öfters das lokale Engagement da darstellen durften und wie unsere 300 oberösterreichischen Gemeinden sich engagieren und aktiv sind, geht es heute darum, wirklich einmal unsere Partner am Rio Negro, weil das ist einfach eine ganz wichtige Säule in unserem Bündnis, ein bisschen vor den Vorhang zu holen. Und es ist eben, diese Partnerschaft besteht seit 30 Jahren und ist wahrscheinlich eine der erfolgreichsten und in der Zwischenzeit auch einer der vorbildlichsten Entwicklungszusammenarbeitsprojekte, die wir in Österreich, wenn nicht in Mitteleuropa, haben. Ich sage das so selbstbewusst und frech, aber ich glaube, es entspricht wirklich den Tatsachen, weil wir im Klimabündnis von vornherein die Idee gehabt haben, es geht jetzt nicht darum, irgendwo Regenwald frei zu kaufen und quasi die so fast den manchmal imperialistischen Gedanken, so eine Fläche für uns wiederum als gutes Gewissen zu schützen, sondern es geht ganz stark darum, auf Augenhöhe mit den Leuten vor Ort, und das sind in etwa 30.000 Indigene, die in einer Region, was zu bescheiden, Eva, das sind 1,5-mal die Fläche von Österreich, die wir da so schützen, gemeinsam wirklich schützen und erhalten. Und dieser Ansatz war damals eigentlich noch revolutionär und neu, ist inzwischen so weit, dass das vorbildlich ist, dass man wirklich sagt, die Leute vor Ort wissen am besten Bescheid, wie der Regenwald funktioniert und wie man ihn schützen kann, und die haben auch das höchste Interesse, diese Biodiversitätsreserve, vielleicht kann man es schon so formulieren, da auch für den Planeten zu erhalten. Und das zeichnet das Projekt aus, und darum wurde in den letzten 30 Jahren haben wir auch 22 Delegationsreisen gehabt. Das heißt, es kommen immer wieder die Partner zu uns nach Österreich, präsentieren, berichten über ihre Erfahrungen, und gleichzeitig können wir ganz viel von ihnen lernen im Umgang mit der Natur, im Umgang mit der Welt. Und auf der anderen Seite haben wir auch Delegationsreisen, wo wir am Rio Negro kommen dürfen. Das ist der obere und untere Rio Negro, der da jetzt geschützt ist. Und ich habe einmal das Vergnügen schon gehabt, oder Vergnügen, ja, nein, es war auch ein Vergnügen, es war auch anstrengend, muss man sagen, dort quasi am selben eine Reise zu machen, die am selben Planeten, aber in eine komplett andere Welt eintaucht. Und man kann sich das eh gut vorstellen, man kommt dorthin, es gibt keine Verkehrswege im klassischen Sinn, sondern die Verkehrswege sind eben die Flüsse, die Bäche, die Zubringer, und ja, man lernt einfach wirklich sehr viel, wie man als Mensch, auch als Gesellschaft da in einem grundsätzlich wunderbaren Welt, aber die einen doch einiges herausfordert, wie man da gut im gemeinsam leben kann. Und begleiten dürfte ich einmal den Track Andreas, aber zweimal schon, mit einer Delegation am Rio Negro, und das ist jetzt auch die Überleitung, glaube ich mal, zu ihm. Und wir werden dann nachher noch die Brigitte ein bisschen mehr berichten über die inhaltlichen Arbeiten, beziehungsweise auch das, was wir gesehen haben, können wir auch gerne erzählen.
Andreas. Ja, danke für die Einladung. Ich bin im Jahr 1990 zum Amt der Oberösterreichischen Landesregierung zugestoßen, und mein erster Akt war, soll das Land Oberösterreich dem Klimabündnis beitreten. Und das war für mich der Einstieg, denn wenn man da Ja sagt, dann ist man der Sachbearbeiter. Und die Weiterentwicklung zum Klimaschutzbeauftragten und zum gemeinsamen Ländervertreter habe ich auch indirekt dem Klimabündnis zu verdanken. Wir sind, glaube ich, ein halbes Jahr nach der Stadt Linz gewesen, also wir sind da ziemlich knapp im Rennen, unter Anführungszeichen, aber oft auch ein schönes Zeichen, wie Stadt und Land auch gut zusammenarbeiten. Mir war von Anfang an wichtig, das Klimabündnis auch zu nutzen, um mit dem Klimathema beim Land Oberösterreich vorwärts zu kommen. Das war auf der einen Seite in Oberösterreich, ich glaube, der Aufbau der Regionalstelle, dass also wir eine so starke Regionalstelle haben, ist auch dem Land Oberösterreich meiner Wenigkeit zu verdanken. Aber mir war von Anfang an auch wichtig, dass wir diesen zweiten Teil dieser Projektpartnerschaft ernst nehmen. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, schon 30 Jahre einen jährlichen Beitrag von 300.000 Schilling, waren das seinerzeit 22.000 Euro, den wir für diese Projektpartnerschaft auch beisteuern, sodass ich sozusagen auch einen formalen Grund hatte, einmal auch vor Ort mit die Projekte anzuschauen, das vielleicht am Rande erwähnt, das ist nur Formalismus. Aber es war recht spannend letzten Endes. Ich war im Jahr 2001 zum ersten Mal dort und dann 2016 mit Norbert auch gemeinsam. Und der Zufall wollte, es ist die gleiche Region gewesen. Das heißt, ich habe auch 15 Jahre Unterschiede dann feststellen können. Darf aber vor allem betonen, ich habe ja natürlich auch mit Paris Übereinkommen und Co. sozusagen internationalen Klimaschutz zu tun. Und dort gibt es ja auch dieses Schlagwort internationale Klimafinanzierung. Und ich kann nur betonen, dass hier eben die Stärke unserer Projektpartnerschaft ist, dieser Bottom-up-Ansatz, aber vor allem auch diese Kontinuität. Bei der Entwicklungszusammenarbeit gibt es immer ein relativ rasches Ablaufdatum. Das ist vielleicht auf 3 Jahre irgendwann einmal bezogen, man darf dort vielleicht auch einmal vor Ort sein, aber dann ist wieder die Tür zu. Und ich glaube, das ist auch das, was wir im internationalen Vergleich immer wieder, glaube ich, vorweisen können, dieser Ansatz, der uns hier irgendwie weiterbringt. Ich meine, die 2 Delegationsreisen, ich sage es einmal so ganz bewusst, das waren durchaus die Highlights in meinem Leben. Denn es ist ja nicht selbstverständlich, dass man ins hintere Eck irgendwo auch auf diese Welt noch kommen darf. Es ist ja ein indianer Sperrgebiet, da darf ein Normalsterblicher gar nicht rein. Und vor allem die Menschen vor Ort dann dort zu sehen, war schon eine sehr wichtige, intensive Begebenheit für mich. Einerseits diese Gastfreundschaft, diese Einstellung uns gegenüber, aber auch sozusagen die Schwierigkeiten dieser Region kennenzulernen. Denn man darf nicht vergessen, es ist erwähnt worden, es sind über 30.000, 40.000 Indigene auf einem riesigen Gebiet. Und da muss man vollkommen umdenken. Es war für mich auch irgendwie die Umdenke notwendig. Man fährt rein in den grünen Bereich. Es ist alles grün. Bei uns würde man glauben, die Natur spendet dort sehr viel, aber es ist genau genommen ein Mangelgebiet. Es ist nicht trivial, um nur auf ein Projekt zu reflektieren. Fischzucht, ja, mit was füttere ich die Fische. Also zu glauben, wir gehen in einen Urwald rein und da ist eh jede Menge an Futter da für die Fische, stimmt leider so nicht. Auf den Punkt gebracht, ich glaube, vor allem die Challenge ist, dass einerseits sozusagen das Traditionelle weitergeführt wird, gestärkt wird. Wir haben ja zum Beispiel den Fall auch, dass dort sehr viele unterschiedliche Sprachen sind. Ich glaube, 22 Sprachen sind, glaube ich, da irgendwie mir in Erinnerung geblieben, die seinerzeit, wie wir die Partnerschaft begonnen haben, noch gar nicht niedergeschrieben gewesen sind zum Teil. Also einmal die Kultur überhaupt zu festigen, das Traditionelle zu festigen, ist sozusagen die eine Seite. Aber die andere Seite, das Moderne auch zuzulassen, selektiv zuzulassen, ist, glaube ich, noch spannender. Also ich habe dann bei der 2. Delegationsreise eben ja auch bemerken müssen, der Fernseher ist inzwischen dort. Ja. Internet ist inzwischen schon ein wenig dort gewesen und jetzt bin ich mir sicher, dass schon flächendeckend dort ist. Und natürlich haben die Leute die Einstellung, wir wollen auch eine gute Ausbildung für unsere Kinder haben, aber sie wollen das halt irgendwie dann zurückkommen mit diesem Wissen. Und das, glaube ich, wird weiterhin die große Challenge bleiben, diese beiden wichtigen Stoßrichtungen auch weiterhin zu vereinen. Und hier im Wesentlichen eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten.
Dann vielleicht tauchst du noch ein bisschen in die Geschichte und in die konkreten Projekte ein.
Das Stichwort Internet lässt mich starten. Ja, es gibt Internet vor Ort und ansonsten funktioniert sehr viel die Kommunikation auch über Funk. Und da waren auch Klimabündnisgemeinden, Klimabündnisländer aktiv dabei, solarbetriebene Anlagen mit zu finanzieren und zu ermöglichen. Da gibt es immer mehr davon. Das haben wir eh schon angesprochen, das Gebiet ist sehr groß und man braucht Insellösungen, was jetzt vor allem die Energieversorgung betrifft. Noch einmal einen Schritt zurück. Indigene Gebiete sind im ganzen Amazonasgebiet Bollwerke gegen die Abholzung. Da gibt es auch gute Untersuchungen der NASA, dass dort wirklich Regenwald geschützt wird und aber auch bewirtschaftet wird. Indigene gelten als, oder der Regenwald gilt eigentlich als Kulturlandschaft der Indigenen. Hier gibt es Untersuchungen, dass dort, wo indigene Siedlungen haben und Landwirtschaft betreiben, die Artenvielfalt steigt. Also eine ganz vorbildliche Form der Landwirtschaft, von der wir auch sicher da und dort noch was uns abschauen können. Indigene gelten als Hüter eben des Regenwalds, genau deshalb, und als so nicht, die nicht besungenen Helden im globalen Klimaschutz. Warum sprechen wir da so vom Regenwald? Wir haben aus Europa kommend oder als Österreicherin einen Einfluss auf andere Gebiete in der Welt, weil wir Rohstoffe beziehen von dort, weil wir landwirtschaftliche Produkte beziehen von dort. Und aus dieser Erkenntnis heraus, dass unser Wirtschaften auch woanders Schaden anrichtet, ist so eine Partnerschaft entstanden, dass man eben sagt, wir müssen aufpassen, wie wir Rohstoffe einsetzen, weil sonst woanders, wie zum Beispiel im Regenwald, ein Problem entsteht. Und natürlich auch deshalb der Regenwald, weil er als Wettermaschine und als ganz wichtiger Faktor im Klima dort vor Ort, aber auch im globalen Klimakontext spielt. Ja, was wird jetzt oder was sind die Anliegen der Leute vor Ort und dieser indigenen Dachorganisation, mit der die Klimabündnisgemeinden in Partnerschaft stehen? Ist vor allem anfänglich die angesprochenen Landrechte. Und die sind sehr, sehr schwierig und komplexe Prozesse, die zu erreichen. Und es ist auch nur stückelweise gelungen. Diese 135.000 Quadratkilometer, die waren nicht auf einmal gewidmet oder als indigenes Land deklariert, sondern das dauert wirklich teilweise Jahrzehnte. Bildung ist schon angesprochen worden, eben die Verschriftlichung und die Erfassung von Sprachen und damit dann auch indigene Schulen, indigene Schulbücher. Das waren auch ganz wichtige Punkte in dieser 30-jährigen Partnerschaft. Heute ist es auch die Inwertsetzung von landwirtschaftlichen Produkten. Da schaffen sie bereits sehr viel und vor allem für den brasilianischen Markt. Das ist von einer Chili-Mischung, die wirklich extrem scharf ist, bis hin zu einem Honig von stachellosen Bienen. Das ist eine Bienenart, die dort vorkommt, oder mehrere Bienenarten. Und auch Kunsthandwerk wird brasilienweit vertrieben. Sehr viel natürlich im Bundesstaat Amazonas, aber auch darüber hinaus. Ja, Energie habe ich schon angesprochen. Und jetzt fragt man sich nach 30 Jahren, ist das eigentlich noch aktuell oder sollte das Klimabündnis sich vielleicht weiterziehen und andernorts seine Partnerschaft haben? Wir denken, die Aktualität ist nach wie vor da. Sie sehen sich konfrontiert mit großen Herausforderungen. Aktuell ist eine der stärksten Dürren seit Aufzeichnungen im Gebiet. Und es ist auch nicht immer einfach, die zugesicherten Rechte weiter zu verteidigen für die Leute vor Ort. Und deshalb ist es sicherlich nach wie vor wichtig, dass die österreichischen Gemeinden, es sind so um die 1000, österreichweit, die da zu dieser Partnerschaft beitragen, auch weiterhin ihre Unterstützung geben. Genau, und auch weiterhin dieser Dialog und dieser Austausch stattfindet, den mein Kollege schon erwähnt hat.
Das ist sicher so. Also ich glaube, dass das aktueller ist denn je. Man sieht, wie vorausschauend eigentlich die Gründungsmitglieder damals waren. Also das darf man nicht vergessen, vor 30 Jahren oder überhaupt zur Gründung des Klimabündnisses vor 32 Jahren war Klimaschutz jetzt nicht sexy. Also das war irgendwie sowas, wo ein paar, die da hinspintisieren irgendwie so in der allgemeinen Darstellung und Wahrnehmung. Aber man sieht, wie wichtig das war und wie grundlegend das auch war, dass die Leute so einen Blick in die Zukunft auch gehabt haben, dass dieses unter anderem auch dieses Netzwerk so aufgebaut worden ist und jetzt nach 30 Jahren in der Form dasteht, wie es dasteht. Mit all dem, wo man jetzt zurückschauen kann, was da geleistet und erreicht worden ist. Und wie dringend die Arbeit und Anstrengungen für den Klimaschutz ist, das hat uns ja auch bei uns, der Sommer, aktuell. Also es wird vermutlich das wärmste Jahr überhaupt in der Aufzeichnung der Messdaten sein. Also man sieht, wir haben Unwetter gehabt, wir haben Starkregenereignisse gehabt, wir haben Hitzeperioden gehabt. Also man sieht, wie wichtig das einfach ist. Also es ist aktueller denn je, meiner Meinung nach.
Ja, ich darf das auch nochmal unterstreichen, wir sind da gemeinsam gewachsen. Die, die FUIRen, die uns unsere indigenen Partner sind, haben jetzt auch bedeutend innerhalb der brasilianischen Struktur ja wirklich eine Anerkennung. Also auch an dem mussten wir vor 30 Jahren gemeinsam arbeiten oder in den letzten 30 Jahren arbeiten, überhaupt eine Vernetzung zu schaffen, Strukturen zu schaffen. Mhm. Und deshalb ist dieses Projekt auch so vorbildlich, weil auch an solche, glaube ich, ein bisschen Governance, also Dinge auch gedacht wurde in diesem Projekt. Und darum ist es jetzt wirklich eine der stärksten Organisationen im Bereich der Indigenen in Brasilien. Und was uns auch freut, auch, wir haben ja da immer wieder auch Pionierarbeit geleistet. Also es hat eine erstmalig im indigenen Bereich eine Obfrau gegeben. Das hat für total viel Irritation noch vor 15 Jahren gesorgt, ist heute aber auch anerkannt. Und also da sind uns immer wieder in verschiedenen Belangen in diesem gemeinsamen Draufschauen, in diesem gemeinsamen Tun, glaube ich, wichtige Fortschritte gelungen. Und ich muss sagen, wirklich da nochmal Dank der Stadt und auch Dank dem Land und persönlich, weil das ist, wenn man dann drüben ist, merkt man wirklich, dass das nicht nur gesagt ist, dass das wichtig ist, dass wir da zusammenarbeiten, sondern dass das wirklich einen Unterschied macht in der Region, dass da die Städte und Gemeinden aus Oberösterreich, aus Österreich, also einfach mitmachen. Und wir dann es oft gar nicht so darstellen, aber in 30 Jahren jetzt hat es einmal, glaube ich, ist wichtig, dass wir es einmal machen. Ich weiß nicht, sonst würden wir die Fragerunde eröffnen, aber Eva?
Ja, sicher.
Sie hören Ausschnitte der Pressekonferenz 30 Jahre gelebte Partnerschaft am Rio Negro. Regenwald so groß wie 1,5 Mal Österreich geschützt. Organisiert wurde diese am 9. November vom Klimabündnis Oberösterreich. Nun wurden Fragen aus dem Raum gestellt, beginnend mit dem Thema, wo sich denn dieses Gebiet überhaupt befindet.
Im Nordwesten, ganz im Nordwesten, angrenzend an Kolumbien und Venezuela. 3 bis 4 Tage Bootsreise plus aufwärts. Oder, also man erreicht den Ort, wo jetzt die FUIRen den Hauptsitz hat, auch nur per Boot oder per Flugzeug.
Die nächste Frage war nach der Unterstützung, wo die Indigenen konkret unterstützt wurden.
Wir denken das Gegenteil. Also die Verankerung, dass das indigene Gebiet, auf dem sie leben, auch wirklich ihnen gehört und das rechtlich abgesichert hat, jetzt während dem Bolsonaro gehalten. Und es ist sogar so, es hat ja Versuche gegeben, auch jetzt wieder unter der neuen Lula-Regierung, die ja im Parlament keine Mehrheit hat, da entsprechende Verschlechterungen herbeizuführen, die eben über den obersten Gerichtshof aber wieder aufgehoben wurden. Das heißt, das, was wirklich hält, ist diese rechtliche Verankerung unsere Staatsverfassung.
Also auf die Verfassung, ja. Genau. Es ist in der Verfassung von 1988 geregelt, dass Indigene Gebietsansprüche stellen können. Und diese Prozesse aber, um auch dann die Anerkennung zu bekommen, sind langwierig, aber das ist eben in unserem Partnergebiet schon gelungen. Die letzte Zusage war irgendwann im letzten Jahr sogar ein ganz ein kleines Fleckerl noch. Und es ist über die Jahrzehnte wirklich immer mehr geworden. Genau, und das war erst im September, dass eben da der oberste Gerichtshof mit 9-2 Stimmen dafür gestimmt hat. Es gab den Antrag, dass quasi alle, die nicht beweisen können, dass sie vor 88 auf indigenen Gebieten gelebt haben, dass die Landtitel wieder aberkannt bekommen. Die sind aber vertrieben worden während der Militärdiktatur, als hätten sie das auch gar nicht nachweisen können. Und das ist aber jetzt einmal im September ausgehebelt worden. Sie haben das Land ist brasilianisches Staatsgebiet, sie haben den Fruchtgenuss mit diesen Landtiteln. Das ist wirklich so ein...
Also der Schlüssel sind die Leute vor Ort, die praktisch diese Rechte in Anspruch nehmen und auch verteidigen. Also wir konnten nicht jetzt das Klimabündnis da einfach ein Stück Regenwald kaufen und glauben, dass das funktioniert.
Und die entscheiden eben auch darüber, wie es genutzt werden kann. Theoretisch könnten es dazu Mehrheiten kommen und sagen, sie wollen einen Goldabbau, aber in diesen indigenen Prozessen haben die einen anderen Zugang zur Nachhaltigkeit und sehen aus anderen Weltgebieten, wie negativ das oft
für sie ausgeht. Und das, und daher ist das so, so stark. Und würde man da was kaufen und drei Leute überlegen sich, jetzt ist es aber doch vielleicht gut, wenn wir da ein bisschen Öl abbauen zulassen. Entscheidend ist die drei Leute. In dem Fall entscheidend ist die Indigenen vor Ort. Und ein Teil dieser Projektgelder, die die Gemeinden, also jede Gemeinde zahlt pro Einwohnerin und Einwohner einen Beitrag auch für die Partnerschaft. Und ein Teil dieser Mittel ist eben für so juristische Kämpfe, ist das das richtige Wort? Nein, sagst du als Juristin, also Streit.
Für Rechtsauseinandersetzung.
Okay, genau, danke. Verwendet worden. Und andere Teile wiederum eben für Gemeinschaftsboote, für Funknetz vor Jahren, für jetzt Gesundheitswesen, Bildung immer ein Riesenthema. Das heißt, wirklich dieses Verschriftlichen dieses unglaublichen Wissens, das ja immer nur mündlich weitergegeben wurde. Also das sind alles Prozesse, die wir unterstützt haben und die aber zum Teil sogar nur laufen. Also das darf man nicht unterschätzen. Zumindest 2015, 2016, wo wir dort waren, wurde uns das auch noch gezeigt. Also die Verschriftlichung von Sprachen. Das sind richtig eigenständige Sprachen. Das sind nicht irgendwelche also gibt es dann auch noch Mundorten, also das Mühlviertlerische und im Salzkammergut drin, sondern nein, das sind richtig gesprochen. Und korrigiere mich, Brigitte, du bist da.
Absolut richtig. Ja. Die unterscheiden sich sehr stark.
Also die, ist nicht so, die Brigitte hat das Projekt, nur zur Erläuterung und Erklärung, sie ist auch Doppelstaatsbürgerin einerseits, oder? Ist das richtig noch? Also okay, aber sie hat das Projekt in Brasilien doch auch begleitet und wir hatten das Glück, dass wir mit Hans Kandler, es in den Unterlagen auch ein bisschen beschrieben, sein Werdegang, da vor 30 Jahren schon eine Unterstützung gehabt haben mit jemandem, der vor Ort wirklich das extrem gut gekannt hat und aber auch gleichzeitig diesen Weitblick hatte, wie kann so eine Partnerschaft auf Augenhöhe ausschauen. Also der Hans Kandler hat da ganz eine wesentliche Rolle gespielt.
Also das Klimabündnis Österreich ist organisiert im Klimabündnis Europa. Also da sind in vielen europäischen Staaten sind Städte, Gemeinden, Regionen, die gemeinsam dieses Klimabündnis Europa tragen. Mhm. Und so die Struktur funktioniert so. Du hast das schon angedeutet, also jede Gemeinde, Region, die sich entschließt, da Teil dieses Bündnisses zu sein, zahlt einen Mitgliedsbeitrag, der fixiert ist pro Einwohnerin, ein gewisser Betrag, ich habe nicht im Kopf. Und von dem ist ganz klar geregelt, dass ein Teil bleibt immer in der Region vor Ort, wo, also bei uns im Klimabündnis Oberösterreich, für lokale Projekte und Initiativen, Bewusstseinsbildung, also alles, was da halt an Arbeit vor Ort passiert. Ein relativ kleiner Teil geht in die Organisationsstruktur Klimabündnis Europa, das halt dann auch die gemeinsame europaweit gemeinsame Projekte, Austauschtreffen, Symposien und so weiter stattfinden. Und ein fixer Anteil geht an die Projekte in das Rio-Negro-Gebiet, zu unseren PartnerInnen dort.
Nun wurde die Frage gestellt, ob das Klimabündnis der einzige Partner dieser Organisation ist.
Das Gebiet am oberen Rio-Negro und mittleren wird verwaltet von der FUIN, dem Dachverband der Indigenen aus dieser Region. Und sie bekommen auch Unterstützung von der Rainforest Foundation Norwegen und der norwegischen Botschaft in Brasilien. Und abgesehen davon auch teilweise von privaten Stiftungen. Genau. Sie haben auch eine sehr enge Zusammenarbeit mit einem brasilienweit tätigen Institut, das solche Rechtsbegleitungen, solche Kartografierungen, die Erfassung der Sprache und die Publikation von Gebietsmanagementplänen ist ein furchtbares Wort. Genau. Also das ist schon ein bisschen komplexer. Da gibt es natürlich Zusammenarbeit auf nationaler Ebene und auch andere internationale. Aber was Sie gesagt haben, das ist wichtig, weil es gibt eben Klimabündnismitglieder, zum Beispiel auch in Deutschland, und die haben teilweise eigene Partnerschaften mit anderen Gebieten im Amazonasgebiet. Auch Vorarlberg hat zum Beispiel mit einem ans Amazonasgebiet angrenzenden Choco, so heißt die Region, eine Partnerschaft. Das heißt, wenn man alle Klimabündnispartnerschaften so ein bisschen zusammensuchen würde, ist dieser Fleckerlteppich ein bisschen größer als nur diese 135.000.
Also alle in Österreich, außer Vorarlberg, haben diese Partnerschaft mit dem Rio Negro. Und wir sind die, neben den Norwegern, die zwei Träger über die letzten 30 Jahre. Also ein bisschen selbstbewusst gesagt, wenn es nur die Österreicher waren, es ist auch der norwegische Fonds da dabei. Aber die sind die, die die Kontinuität und die Basis gewähren, dass dann auch immer wieder andere dazukommen, projektorientiert. Das freut und freut natürlich die Partner am Rio Negro, aber wir quasi bieten da gemeinsam die Kontinuität.
Und es ist aktuell auch so, aber das ist wieder so projektabhängig, das hat für einen überschaubaren Zeitraum, dass im Rahmen dieses Klimafonds, des vom Andreas Rack angesprochenen, auch diese Region ein Geld bekommt vom Ministerium. Da ist aber ein abgegrenzter Zeitraum von 2-3 Jahren.
Vom Klimaministerium, muss man sagen. Also das ist schon, ja, das
ja. Ist schon. Und das war aber auch, also die sind deshalb, haben sie gesagt, sie brauchen etwas, wo sie wissen, es wird funktionieren. Und das konnten wir ihnen bieten.
Es ist ja offenbar oft so, dass da auch Flächen illegal gerodet werden im ganz Pazifik. Ist das Gebiet so abgelegen, dass das dort gar nicht passieren kann? Oder kann man das verhindern, dass da illegale Abbaurodungen ja immer passiert?
Zu einem großen Teil schon, weil sie haben die Landtitel, das heißt, sie können auch jemanden rausschmeißen, der illegal eintritt. Es ist halt nur sehr schwer, das auch immer zu kontrollieren, weil sie hätten da auch Unterstützung der Polizei und können sagen, hier nicht. Und ja, es ist ein Vorteil, dass dieses Gebiet schwer zugänglich ist. Die Rodungen sind dann doch sehr stark vom Süden auskommend ins Amazonasgebiet und da das erleichtert ein bisschen. Und es sind auch, was auch ein Vorteil ist, angrenzend in Kolumbien und Venezuela auch indigene Gebiete deklariert. Und zusammen mit diesen angrenzenden Gebieten ist das eines der größten Schutzgebiete, indigenen Gebiete weltweit.
Und es ist natürlich so, dass die Leute, also es funktioniert nur, weil die Leute vor Ort das verteidigen und entsprechend die Rechte halt auch einfordern und juristisch durchfechten und auch in der Praxis drauf schauen.
Also wie ich das Gebiet erlebt habe, war recht spannend. Im Jahr 2001 war sozusagen der Rio Negro und die ganzen Nebenflüsse auf einem niedrigen Level. Dort hast du entsprechende Stromschnellen, es sind sehr viele Felsen heraus. Also es ist so das Transportwesen dort nicht gerade trivial. Du musst schon Experte sein, wenn du durch die Gegend fahren möchtest. Im Jahr 2016 war es umgekehrt, da war der Wasserstand, denke ich, immer 10 Meter höher. Da hast du von diesen Felsen in den Flüssen gar nichts mehr gesehen. Die Strudeln sind sowohl immer nur ein Thema. Und was dann für mich vor allem spannend war, das gesamte Gefälle, bitte, wie wir quasi gestartet haben in San Gabriel, das ist sozusagen, dort muss ich mir vorstellen, den Rio Negro, so 10-mal die Donau bei uns, ja, von der Breite her, Oberlauf, ja. Und dann sind wir dann sozusagen einmal den Vaupés, den Tiquier, sind schon die Nebenflüsse raufgefahren. Am Schluss würde ich so sagen, so ein bisschen kleiner wie die Traun, nur kleiner, Alm eher. Und der Höhenunterschied auf 500 Kilometer, wir sind 500 Kilometer mit dem Boot unterwegs gewesen, sind sage und schreibe 30 Meter. Und im Jahr 2016 war es dann tatsächlich so mit diesem hohen Wasserstand, du hast es sozusagen so rausgehört, hast der ganze Wald, alles unter Wasser. Hunderte Kilometer, glaube ich, ist das so gewesen. Also das ist von dem her sozusagen auch alles andere ist trivial, selbst wenn man dort wollte, Holz zu fällen. Ich glaube, dass sozusagen ein Schutzstatus auch von dem Bereich her einfach kommt und deswegen ist da bisher so wenig passiert und ich glaube, deswegen können wir auch, glaube ich, in die Zukunft positiv, glaube ich, auch hoffen. Von dem her würde das Gebiet auf jeden Fall, glaube ich, erhalten bleiben. Diese riesige Schwierigkeit, aber wisst ihr ja mehr, ist jetzt, dass der Klimawandel dort vor Ort auch schon so zuschlägt. Das heißt, diese Niedrigwasser und Hochwasser hat es immer schon gegeben, aber die erreichen inzwischen eine Dimension, gerade die Trockenheit, die es bisher nicht gegeben hat.
Abschließend noch die Frage, wie viele Indigene überhaupt in diesem Gebiet leben?
Rund 30.000,
40.000. Ja, 40.000 waren es seinerzeit, ich glaube. Und man darf nicht vergessen, es gibt sozusagen eine Hauptstadt, São Gabriel, wir füllen mit 18.000.
Und den Rest dann. Und die Dimensionen Die räumliche Erstreckung ist wirklich, also von meiner aus, glaube ich, 3 Stunden zum Fliegen war das, oder? So in etwa, wenn ich mich erinnern kann. Und dann ist man in St. Gabriel, und das ist eigentlich so ein Militärflughafen, der halt zivil genutzt wird auch noch. Das ist einer der letzten Vorposten fürs Militär. Also da. Und dann geht es aber erst los. Also das ist der Eingang für dieses Riesengebiet. Und das muss man fast erleben. Man fährt halt 5 Stunden lang den Fluss mit lautem Motorboot aufwärts, und dann kommt wieder die nächste Siedlung mit 30, 40, 50 Leuten. Und alleine die Reiseplanung ist eben auch so, das muss vorher der Diesel dorthin gebracht werden, mit Booten. Also das ist wirklich das ist nicht so einfach, wäre nicht so einfach, sich festzusetzen. Das Klicken passiert eh kaum. Aber wichtiger, die Indigenen nutzen den Regenwald. Also die machen selbst ja auch kleine Rodungen. Also das und man muss da ein bisschen aufpassen, immer zu unterscheiden. Nicht jede Rodung ist quasi per se schlecht. Also, da geht es um kleine. Also das ist für den Ort halt dann. Aber ja. Also könnte man gern so einen Abend machen mit Fotos auch und entsprechenden Geschichten.
Ein Dia-Abend. Ja, genau. Wenn es keine Fragen mehr gibt und keinen Ergänzungsbedarf mehr, dann sage ich nur mal Danke in die Runde.
Sie hörten Ausschnitte der Pressekonferenz 30 Jahre gelebte Partnerschaft am Rio Negro. Regenwald so groß wie 1,5 Mal Österreich geschützt. Organisiert wurde diese am 9. November vom Klimabündnis Oberösterreich.
Freies Radio Freistadt for Future. Informationen zu Aktivitäten für den Klimaschutz im Freien Radio Freistadt.